Danke, Christian. Auch von meiner Seite einen guten Morgen. Zwei Vorbemerkungen, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, als vor, denke ich, einem knappen Jahr die Anfrage kam, zu sprechen, einfach zuzusagen. In gut 30 Minuten die Reformation in Österreich abzuhandeln und ein bisschen Hintergrund aufzuzeigen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich versuche, mich trotzdem an den Zeitrahmen zu halten. Ein zweites, wir haben gestern Abend auch über die Frage nachgedacht, Altes, Neues, wie verhält sich das? Die Religionswissenschaftlerin Sibylle Levitscharow hat im Rahmen eines Festaktes der evangelischen Kirchen zur Reformation in der vergangenen Woche einen Vortrag gehalten. Und sie hat dort gesagt, das fand ich sehr nachdenkenswert, zur Reformation und zur Bedeutung Luthers, gerade im Zuge der Bibelübersetzung. Ich zitiere, die Bibel hat jahrhundertelang im trüben Wasser gelegen, bis Martin Luther kam und sie borg. Sie führte dann aus, Luther bezog sich auf das Alte, die textlichen Originale der Bibel, um Neues zu gestalten. Und ich zitiere sie noch einmal, wer sich an das Neue wagt, bedarf immer wieder der Würde des Alten. Ich fand dieses Zitat sehr nachdenkenswert. Es geht nicht, auch gerade wenn wir uns mit der Geschichte befassen, darum, nur in historischen Dinge zu schwelgen, sondern es geht darum zu fragen, was können wir aus den Schätzen des Alten heraus Neues wagen, Neues lernen. Wer sich an das Neue wagt, bedarf immer wieder der Würde des Alten. Johannes Reimer hat in seinem Buch über Gottesdienste gesagt, die Neuerungen von heute sind die Traditionen von morgen. Die Neuerungen von heute sind die Traditionen von morgen. Was möchte ich in diesen wenigen Minuten machen? Ich möchte uns einen Überblick kurz nochmal geben über die Anfänge der Reformation in Deutschland und der Schweiz. Ich habe Christian Benzel gestern extra gefragt, was wurde denn schon gesagt, dass ich hier möglichst wenig wiederhole. Möchte dann auf die Anfänge und den Verlauf der Reformation in Österreich eingehen und hier, dass wir uns die Situation in den einzelnen Bundesländern anschauen und kurz noch auf Gegenreformation bzw. katholische Reformation und Geheimprotestantismus eingehen. Und eben abschließend auf die inhaltlichen Kernpunkte, Schwerpunkte der Reformation. Auf die Täufer gehe ich nicht ein, das hat der Reinhold ja schon in den vergangenen Tagen getan. Mir wurde gesagt, dass Jonathan in seinem Eingangsreferat schon einiges zur Person Martin Luthers gesagt hat. Geburtstag, einige Kerneintritte. Bei Luther ist mir wichtig, dass wir verstehen, was er wollte, war eine Reformation der katholischen Kirche. Bei Zwingli und Calvin sehen wir schon, dass das etwas anderes war. Luther war von seiner ganzen Frömmigkeit zutiefst in der katholischen Theologie eingebunden. Durch seine Mutter hatte er zum einen eine sehr starke Verquickung mit dem Heiligen, mit dem Glauben an Heilige und der Heiligenverehrung kennengelernt, teilweise auch einen sehr starken Aberglauben. Und als er dann auf dem Heimweg von einem Familienbesuch eben in dieses Gewitter hineinkam und der Blitz neben ihm einschlug, er diesen bekannten Ruf ausstieß, Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden, dann war das die Antwort eines typischen Menschen des Mittelalters auf religiöse Art und Weise. Der Kirchenhistoriker Rogge schreibt zusammenfassend, der Klostereintritt ist das Signal für die Bereitschaft, dem Weg und dem Angebot der mittelalterlichen Kirche zu folgen. Luther war jetzt ein besonders innerlicher, ernster, Gottes Gnade suchender mittelalterlicher Mensch. Unzählige vor ihm, neben ihm hatten es ihm gleichgetan. Und wir müssen eben sehen, und Jonathan scheint es auch erwähnt zu haben, dass am Ausgang des Mittelalters, gerade auch durch die Pest, die im 15. Jahrhundert durch Europa, quer durch Europa grassierte, die Suche nach Heil, die Beschäftigung mit dem Tod, das Ringen um Seelenheil überall präsent war. Der Ablass erlebte seine Hochphase, aber trotz des gewaltigen Angebots an Ablass konnte der Ablass nie die Bedürfnisse eigentlich decken. Man suchte immer mehr. Luther entschied sich dann, ins Kloster einzutreten, und zwar in das Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt. Und Luther beschreibt diese ersten Jahre im Kloster sehr positiv. Wenn wir ins Spätmittelalter hineinschauen, dann sehen wir, können wir insgesamt von mehr und mehr Verfall auch des klösterlichen Lebens sprechen. Viele Klöster standen leer. In vielen Klöstern, einer der österreichischen Kirchenhistoriker sagt, da fanden Saufgelage statt im Dormitorium, im Schlafsaal. Aber Luther lernte in seinem Kloster der Augustiner Eremiten keinen Verfall klösterlichen Lebens kennen. Es war ein durch und durch positives Kloster. Das heißt, und das ist mir sehr wichtig, dass uns das bewusst ist, Luther ist nicht an einem dekadenten katholischen, an einer dekadenten katholischen Frömmigkeit zerbrochen oder daran dadurch frustriert worden, sondern was Luther dann bewegte und was die Reformation später auslöste, war, dass er mehr und mehr an der eigentlichen katholischen Lehre an sich zweifelte und eben hier ist das Beichtsakrament war, was ihn in eine tiefere Verzweiflung stieß, eben die Angst von Gott verdammt zu sein. Das war bei ihm das Ringen mit der Prädestinationslehre. Er hatte dann dieses Turmerlebnis, wo er sich mit dem Begriff der Gerechtigkeit Gottes auseinandersetzte und erkannte, Gerechtigkeit Gottes ist nicht nur die Gerechtigkeit des Heiligen, des zornigen Gottes, der strafen muss, weil wir eben Sünder sind, sondern Gerechtigkeit Gottes meint eben auch das, dass Gott uns gerecht spricht durch den stellvertretenden Kreuzestod Jesu Christi. Und diese Erkenntnis, dass Gerechtigkeit Gottes im Fachterminus, es kann sowohl ein Genitivus Subjektivus als auch ein Genitivus Objektivus sein, diese Gerechtigkeit etwas ist, was Gott uns durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi zuspricht. Und der eigentliche Auslöser der Reformation, der Thesenanschlag oder die Verbreitung der Thesen, war eine Folge dessen, dass Luther sich mehr und mehr mit den verheerenden Folgen des Ablasshandels konfrontiert sah im Rahmen der Beichte. Ich weiß nicht, wer von euch im Juni, denke ich, lief im Fernsehen der Spielfilm über Katharina von Bora, die spätere Ehefrau Luthers. Und da wird eben gerade dieses eine, weiß nicht, wer von euch hat es gesehen? Einige wenige. Da wird dieses etwas behinderte Kind dargestellt oder gezeigt und wie die Mutter Angst hat, dass das Kind stirbt. Und statt dass sie wirklich in das Leben des Kindes investiert, investierte sie ihr ganzes Geld in den Ablass, um sicherzustellen, falls das Kind stirbt, dass es eben Heil erlangt. Und wegen dieses Missbrauchs des Ablasses schrieb eben Luther seine Thesen, die dann rasche Verbreitung fanden. Und Luther sich anfangs selbst gar nicht bewusst war, was er eigentlich ausgelöst hatte. Erst im Streit dann um seine Thesen wurde ihm Stück für Stück bewusst, dass er sich schon längst in seinen Überzeugungen von der katholischen Theologie des Bußsakramentes verabschiedet hatte. Und dann kamen schnell weitere Fragestellungen hinzu, eben wie die Frage nach der Stellung des Papstes. Und dann erleben wir etwas, was wir immer wieder in der Kirchengeschichte sehen. Mein Professor, bei dem ich promoviert habe in Amsterdam, der hat gesagt, ihr Kirchenhistoriker oder ihr Theologen habt immer ein Problem. Ihr schaut Kirchengeschichte immer nur aus der theologischen Perspektive hinein und schaut nicht, wie Weltgeschichte und Kirchengeschichte zusammenfließen. Und gerade in der Reformationszeit sehen wir das an verschiedenen Beispielen. Wäre die Buchdruckkunst nicht gerade erfunden worden einige Jahre vorher, wären viele der reformatorischen Schriften gar nicht so schnell verbreitet worden. Das zweite Beispiel ist, warum schritt die Kurie nicht früher gegen Luther ein? Der hatte einige Jahre Zeit, nach dem Thesenanschlag frisch, fröhlich, frei seine Schriften und seine Thesen zu verbreiten. Das hing damit zusammen, dass 1519 Kaiser Maximilian starb. Die Kurie hätte nämlich liebend gern Kurfürst Friedrich, den Landesherrn von Luther, auf dem Kaiserthron gesehen. Daher wollte man sich's mit Friedrich nicht verderben, unter dessen Schutz Luther stand. Erst als dann Karl V., der Habsburger, zum Kaiser gekrönt war und nicht Kurfürst Friedrich, nahm man sich der Sache an und schritt dann gegen Luther ein. Aber in dieser Phase konnte Luther seine bedeutendsten Schriften veröffentlichen. An den christlichen Adel deutscher Nation, Präludium von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und eben von der Freiheit eines Christenmenschen. Erst dann Ende 1520, nach der Krönung Karls des Großen, kam die Bannandrohungsbulle gegen Luther. Doch da war der Zug abgefahren und die Reformation auch in Deutschland schritt in Riesenschritten voran und breitete sich immer wieder aus. Und hier kommt wieder ein politisches Geschehen mit hinein. Und zwar den Türken sei Dank. Die Türken standen vor Wien. Das Problem war, der Kaiser brauchte sowohl das Geld als auch die Soldaten des Adels und der Fürsten, die sich dem evangelischen Glauben zugewandt haben. Also, weil er deren Unterstützung brauchte, konnte er nur sehr bedingt gegen Luther vorgehen. Hier sehen wir also, wie Gott Herr der gesamten Geschichte ist. Nicht nur der Kirchengeschichte. Und wir müssen lernen, diese Zusammenhänge zu bedenken und zu beachten. Und nicht immer nur kleinkariert, innerkirchlich, innergemeindlich zu denken. Einige Jahre später auf dem Reichstag von Augsburg wurde die Confessio Augustana, eine Zusammenfassung der reformatorischen Lehre lutherischen Bekenntnisses, eingebracht und bildete dann fortan die Grundlagen der lutherischen Theologie, theoretisch bis heute. Luther starb dann am 18. Februar 1546 auf einer Reise. Doch neben der lutherischen Reformation gab es einen zweiten Flügel der Reformation und mir wurde gesagt, da ist bisher noch nicht wirklich drauf eingegangen worden. Daher möchte ich das kurz skizzieren, weil vor allem im freikirchlichen theologischen Verständnis an sich mehr Rückgriffe auf die reformierte Theologie genommen werden. Abendmahlsverständnis zum Beispiel, das geht auf die reformierte Theologie zurück, als auf die lutherische Theologie. Das hängt auch damit zusammen, weil, wie gesagt, Luther eben die katholische Theologie reformieren wollte. Weder Zwingli noch Calvin. Calvin war an sich von Haus aus Jurist und gar kein Theologe. Und Zwingli war stark vom Humanismus geprägt, war nie so verfangen in der katholischen Frömmigkeit und Theologie, wie es Luther gewesen ist. Zwingli war 1484 geboren und kam wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 1519 zum ersten Mal mit Martin Luther und den Vorgängen in Deutschland in Berührung. Spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres 1520 überschritt Zwingli auch äußerlich die Schwelle von der humanistischen Reform zur einer evangelischen Reformation. Wie gesagt, im Gegensatz zu Luther dachte Zwingli die verschiedenen Problemkreise rationaler durch, eben gerade aufgrund seiner humanistischen Prägung. Er führte dann das Erkannte sofort in die Praxis um, auch wenn dies durchaus radikale Konsequenzen nach sich zog. Er war nie Mönch gewesen. Sein Lebensstil vor der Hinwendung zur Reformation wirft ethisch auch einige Fragen auf, das kann man dann aber mal woanders nachlesen. Luther war Mönch und Luther blieb Mönch bis 1524. 1525 hat er dann Katharina von Bora geheiratet. Also 5 Jahre nach Auslösung der Reformation war der immer noch Mönch. Das muss uns einfach bewusst sein. Wie ging es dann mit Zwingli weiter? Zwingli wirkte als Prediger in Zürich oder als Pfarrer in Zürich und organisierte dann wahrscheinlich in der Fastenzeit im Frühjahr 1522 ein Wurstessen von Zürcher Bürgern. Es hört sich jetzt für uns so nicht dramatisch an, vor allem für die, die jetzt aus dem protestantischen Raum kommen. Ich weiß, ich habe mir das mal an Aschermittwoch geleistet, so im zweiten Jahr, wo ich in Österreich war, wollte ich in der Nähe von Garming an so einem Beisal, wollte ich mir eine Schnitzelsemmel kaufen. Die Frau hat mich angeschaut, als käme ich vom Mond. Also, dass man das sich wagt, in der Fastenzeit, und das noch am Aschermittwoch, eine Schnitzelsemmel zu bestellen. Zwingli selbst hat wahrscheinlich gar nicht an diesem Wurstessen, hat selbst nichts gegessen, aber er war dabei. Und das wurde durchaus auch vom Konstanzer Bischof richtig interpretiert, nämlich als Kampfansage gegen die katholische Kirche. Gleichzeitig heiratete er in jenem Jahr auch wenn er die Ehe erst einmal geheim hielt. Als dann der Konstanzer Bischof eben von diesem Wurstessen Wind bekommt, verklagt er Zwingli vor der höchsten richterlichen Instanz der Schweiz. Und so legt dann am 10. November 1522 Zwingli sein Priesteramt nieder und wird gleichzeitig vom Rat der Stadt Zürich als evangelischer Prediger beauftragt, die Kirche in Zürich zu leiten. Es gab dann auch dort immer wieder noch Auseinandersetzungen und spätestens mit der Durchführung der Abendmahlsfeier in beiderlei Gestalt an Ostern 1525 fand die Reformation in Zürich ihren Abschluss. Der reformierten Kirche, und das war vor allem bei Zwingli so, wie gesagt, vieles, was er erkannte, hat er radikal umgesetzt. Es wurden alle Bilder, alles Kunstvolle aus den Kirchen entfernt. Wer jetzt zum Beispiel mal eine reformierte Kirche in der Schweiz besucht und sagen wir mal mit einer lutherischen Kirche in Ostdeutschland einer traditionellen Vergleich, denkt bei der einen, er ist in der katholischen Kirche drin, während er bei den anderen merkt, es ist doch etwas trist hier drin. Zwingli wollte dann die Reformation in der übrigen Schweiz auch einführen, allerdings waren nicht alle so begeistert von dieser Idee. Und der Bischof von Konstanz scharte dann eine ganze Reihe Kantone hinter sich, die gegen die Einflüsse der Reformation ankämpften. Zwingli versuchte das dann zuerst politisch und dann militärisch durchzusetzen und es kam zu den Kappeler Kriegen in der Schweizer Geschichte. Am 11. Oktober 1531 fiel Zwingli dann im Kampf gegen die katholischen Kantone im Zweiten Kappeler Krieg. Und es war dann Johannes Calvin, geboren am 10. Juli 1509, also zwei Jahrzehnte später fast, in der Picardie in New York geboren, der den reformierten Zweig der evangelischen Kirche und auch große Teile der heutigen Freikirche nachhaltig prägen sollte. Auch er kam aus dem Humanismus. Er muss um 1530 erst mit den Schriften Luthers in Berührung gekommen sein und erlebte dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1533 eine Hinwendung zur Reformation. Und was Calvin erkannte, ähnlich setzte er sofort um. Er wurde ein eifriger Anhänger und Verfechter der neuen Lehre. Als der Rektor der Pariser Universität in der Nacht des Allerheiligenfestes am 1. November 1533 eine Rede hielt, die der Aufforderung glich, sich der Reformation anzuschließen, musste nicht nur der Rektor in der Nacht fliehen, sondern Calvin gleich mit, weil Calvin diese Rede für den Rektor geschrieben hatte. Calvin ließ sich dann kurz in Straßburg nieder, zog dann aber weiter nach Basel und verfasste dort die erste Ausgabe der Institutio Christiane Religionis. Eine zweite folgte 1539, die hatte ich mal in der Originalausgabe im Stift Melk in der Bibliothek in der Hand. Und die letzte erschien 1559, ein Lehrbuch der Theologie mit 80 Kapiteln. Und diese Institutio machte Calvin schlagartig zu einem bekannten Mann. Ab 1536 wirkte er dann in Genf mit einer kurzen Unterbrechungszeit, konnte dort die Reformation durchsetzen. Und Calvin ist vielfach, Calvinismus ist eher ein Schimpfwort heute, mit dem Namen Calvin verbinden die meisten eher negative Konnotationen. Aber viele auch der theologischen Punkte, mit denen wir uns schwer tun würden, zum Beispiel die doppelte Prädestination, ist nicht etwas, was Calvin selbst gelehrt hat, sondern was seine Schüler gelehrt haben. Gerade die Schüler haben vieles seines Denkens wesentlich weiter und schärfer geführt. Und es lohnt sich meines Erachtens wirklich einmal auf sich mit Calvin auseinanderzusetzen. Kommen wir zu Österreich. Um die Situation und die Entwicklungen in Österreich zu verstehen, ist es wichtig, die kirchenpolitische Ausgangslage zu sehen. Österreich war mehr oder weniger zwei bis drei geteilt, wem was gehörte. Der ganze gelbe Teil, also was Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien ist, gehörte zum Bistum Passau. Mehr oder weniger Kärnten, Steiermark, Salzburger Land gehörte alles zur Erzdiözese Salzburg. Und dann eben gab es Brixen noch und einige kleinere Diözesen. Und man sieht dann eben auch, wie diese kirchenpolitische Ausgangslage, wem was gehörte, auf die Verbreitung der Reformation großen Einfluss nehmen sollte. Eben gerade die Gegenreformation wurde dann im Bereich des Erzstifts Salzburg mit einer wesentlich stärkeren Vehemenz durchgeführt als in manchen anderen Teilen des Landes. Die Reformation gelangte schon recht früh durch Studenten, Kaufleute und Handwerker, also nicht durch Theologen und Priester nach Österreich. Damals gab es noch nicht ganz so ein strenges Copyright-Gesetz wie heute, sprich die Drucker druckten, was sich verkaufen ließ. In Wien wurden allein zwischen 1519 und 1522 15 Schriften Luthers nachgedruckt. Und so breitete sich der evangelische Glaube im ganzen Land ein. Die Bistümer, also sei es Salzburg, sei es Erzstift Salzburg und die anderen, die hatten natürlich das Land jeweils unterverpachtet an Adelige, die es führen konnten. Die konnten dann, hatten auch das Recht, eigene Prediger einzusetzen und so weiter. Und die haben teilweise dann eben auch evangelische Prediger geholt. Beispielsweise war bei der Verbrennung der päpstlichen Bannandrohungsbulle im Herbst 1520 war ein Student aus der Nähe von mir, Mariazell, mit dabei. Entscheidend für die Ausbreitung der Reformation in Österreich gesamt gesehen war der Adel. Ein Beispiel im Raum Dresden bei uns in Niederösterreich war es die herrschaftliche Familie von Zinzendorf, die der Reformation den Weg bahnte. Schon um 1530 wurde Stefan von Zinzendorf evangelisch und er setzte dann ganz bewusst evangelische Prediger ein und die gesamte Bevölkerung mehr oder weniger wandte sich dem evangelischen Glauben zu. Die Pfarrkirche in Dresden wurde evangelisch und die wenigen Katholiken, die zurückblieben, die trafen sich in Dresden in der Kapelle, der kleinen Kapelle neben der Ortskirche. Das ist nur ein Beispiel, weil Zinzendorf bekannt ist. Es war dann der Großvater Nikolaus Ludwig Reichgraf von Zinzendorf, der aus Niederösterreich, aus unserer Gegend, das ist so 20 Kilometer weg von wo ich wohne, emigrierte eben um seines Glaubens willen. Zinzendorf selbst hatte noch Besitzungen in der Wachau und hatte auch Siedlungen, Herrenhuter Siedlungen in den USA. Eine heißt Wachau und die andere hat er nach einem anderen österreichischen Ort benannt. Wenn wir uns mit der österreichischen Kirchengeschichte und Reformationsgeschichte beschäftigen, dann sehen wir aber, dass die Reformation in den einzelnen Landesteilen sehr unterschiedlich voranschritt, sehr unterschiedlich stark sich auch ausbreitete. Daher möchte ich kurz in die einzelnen Bundesländer mit uns hineinschauen. Wie gesagt, ich kann hier Dinge nur anreißen, einige Beispiele nennen. Schon 1522 waren erste Spuren der Reformation in Ödenburg, damals Hauptstadt Sobronn, heute Sobronn, nachweisbar. 1532 lesen wir aus dem Raum Eisenstadt über das Auftreten von Gefolgsleuten Luthers. Wir wissen, dass spätestens ab Mitte des 16. Jahrhunderts zahlreiche Orte im heutigen Burgenland von der Reformation erfasst sind. Zuerst unter der deutschsprachigen Bevölkerung, dann unter der ungarisch sprechenden Bevölkerung, während die kroatische Bevölkerung eher distanziert blieb. Träger der Reformation waren im Burgenland vor allem Geistliche, Schulmeister, ebenso wie auch Gutsherren, Grundherren, Vögte, Gutsverwalter, eben auch der niedere Adel. Und später war es dann, war das Burgenland dann Zufluchtsort für Evangelische aus Niederösterreich und der Steiermark, die quasi, weil das Burgenland zu Ungarn gehörte, die Gegenreformation im Ungarn nie so heftig war wie in im restlichen Österreich, haben sich dort einige niedergelassen. Es ließen sich dann zum Beispiel auch eine Gruppe aus dem Bereich der Herrschaft des Bischofs von Konstanz südlich des Neusiedlersees nieder und blieben dann dort. In Innerösterreich meint Kärnten, Steiermark und dann früher auch Krain und Görz. Schon 1517 immatrikuliert der Villacher Georg Krainer unmittelbar vor dem Ablassstreit in Wittenberg. Er wird später dann evangelischer Prediger in Maria Geil. In Schladming predigte 1524 ein von den Knappen, also den Bergwerksarbeitern, finanzierter Herr Franz, mehr wissen wir nicht, Herr Franz heißt er, unter großem Zuspruch der Bevölkerung die reformatorische Lehre. Als der dann von den Behörden verhaftet wurde, wurde er gleich wieder befreit von den Bergknappen, die ihn schützten. Ein Beispiel aus Graz. Im Jahr 1545 gingen 3000 Personen zur Kommunion. Die Kommunion fand meistens zweimal jährlich statt mit vorangehender Beichte. 10 Jahre später waren es nur noch 200. Ja, also es ist radikal zurückgegangen. Der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee gegen die Türken und steirische Landeshauptmann Hans Ungnat von Sonneck ist 1556 um seines Glaubens willen nach Baden-Württemberg, nach Bad Urach emigriert und hat dort die erste Bibelanstalt der Welt gegründet, mit dem Ziel, einmal die Bibel ins Slowenische zu übersetzen. Aber er zusammen mit Primus Truber, dem Reformator Sloweniens, hat dann auch als erster den Missionsgedanken gehabt, Türken, Moslems zu missionieren. Politisch war diese Region eben sehr zersplittert, das haben wir eben auch auf der Karte gesehen. Die Bischöfe von Bamberg, die der Reformation positiv gegenüberstanden, bauten zum Beispiel Wolfsberg als Verwaltungszentrum aus und förderten dort auch die Reformation, während eben das Erzstift Salzburg in seinen Besitzungen ziemlich dagegen war. Ende des 16. Jahrhunderts war rund 90% Kärntens evangelisch. In Klagenfurt hatte 1604 rund 4000 Einwohner. Davon waren nur noch, was schätzt ihr, wie viele katholisch? Ich habe es heute Morgen einigen verraten, die dürfen es jetzt nicht sagen. Ach so. Das ist natürlich blöd, wenn man das da hinschreibt. Genau. Aber das muss man sich vorstellen. Ja? Schauen wir nach Niederösterreich und Wien. Die Wiener, Fritz, tut mir leid, aber die Wiener denken bis heute, sie sind so das Zentrum der Welt, sind eine Großstadt. Es stritten sich damals zwei Städte in Österreich darum, wer die größte Stadt war. Und das mit Pi mal Daumen 20.000 Einwohner Mitte des 16. Jahrhunderts. Das war Wien. Und das andere war Schwaz in Tirol. Da schauen einige. Das hing damit zusammen durch den Bergbau. Sie zogen die Menschen an, ja? Also sehen wir auch, wie binnen weniger Jahrhunderte sich die Situation so verändern kann. Aber diese Zahlen sollten uns ein bisschen bewusst sein. Österreich insgesamt hatte damals ungefähr 2 Millionen Einwohner. Ja, also keine 8 wie heute. Schon 1520 registriert die Theologische Fakultät der Universität Wien, dass ärgerniserregende Bücher gedruckt und verkauft wurden. Die ersten kaiserlichen Erlässe richteten sich gegen Druck und Verbreitung reformatorischer Schriften. Am 12. Jänner 1522 predigte der auf der Durchreise befindliche Paul Spiratus in Wien von der Kanzel des Stephansdoms, nachdem er vorher Prediger unter anderem in Salzburg gewesen war. Das war wahrscheinlich die erste evangelische Predigt in Wien und das gleich im Stephansdom. Das wurden dann, der zog weiter, aber es kamen dann weitere evangelische Prediger, die dort aktiv wurden. Es blieb aber auch eine Opposition nicht aus. So wurde am 17. September 1524 in Wien der privilegierte Tuchhändler Kaspar Tauber hingerichtet, der eben Flugblätter verbreitet hatte, um für den evangelischen Glauben zu werben. Man hatte ihn aufgefordert, einen schriftlich vorformulierten Widerruf zu leisten. Stattdessen forderte er die Zuhörer auf, ein Vaterunser zu beten, berief sich eben wiederholt auf die Heilige Schrift und die geistliche Kommission, die gleichzeitig Ankläger, Verhörer und Verurteiler war, so kann man auch die Gewaltenteilung aufheben, forderte er auf, ihm aus der Heiligen Schrift zu widerlegen. Er kam in Kerkerhaft, wurde gefoltert, widerrief aber nicht. Und dann ist etwas, ich weiß nicht, Reinhold, ob du das erwähnt hast, aber normalerweise wurden in der Reformationszeit insgesamt wurden Hinrichtungen öffentlich als Volksereignis zelebriert. Es ist so wie damals wie es heute bei der IS oder in den letzten Jahren war, um möglichst viel Aufmerksamkeit und Abschreckung zu haben. In der Reformationszeit sehen wir es hier bei Tauber, aber auch bei den Täufern, dass man mehr und mehr dazu überging, das nicht öffentlich mehr zu machen, weil man Angst hatte, dass das noch mehr Leute motivieren würde, entweder evangelisch zu werden oder sich den Täufern anzuschließen. Seine Hinrichtung wurde deshalb nicht angekündigt, fand am frühen Morgen statt, trotzdem waren rund 100 Zuschauer gekommen. Die Hinrichtung machte auf die Anwesenden großen Eindruck und half sicher dem Anliegen der Reformation. Aus den Protokollen der landesfürstlichen Visitation von 1528 wissen wir, dass bei den Pfarrern, aber auch in Klöstern viele reformatorische Flugschriften vorhanden waren. Und das Stift Göttweig, kennen die meisten von euch, hatte in der Hochphase der Reformation keinen einzigen Mönch mehr. Das muss man sich einfach vorstellen. Ich war letztens zu einem Vortrag in Mautern und in Furt, direkt also unten in Göttweig, und fragte den Pfarrer dort, warum haben die das Stift nie was gegen die Reformation getan. Warum waren all die Orte evangelisch? Oder dann eben auch Krems jetzt täufermäßig recht stark. Er sagte, es gab niemand mehr, weil eben das Klosterleben völlig verfallen war. In Melk, im Stift Melk, konnte 1578 der frohen Leichnamsumzug nur noch innerhalb der geschlossenen Klostermauern durchgeführt werden, weil die ganze Bevölkerung so stark dagegen war, dass sie Lärm machten. Das war jetzt vielleicht auch nicht die feine Art, aber das zeigt so das Gefühl der Lebensgefühl, religiöse Gefühl der Zeit. Für Niederösterreich-Wien kann man sagen, dass Ende des 16. Jahrhunderts rund 60% der Bevölkerung, 60% der Bevölkerung und 90% des Adels evangelisch war. Oberösterreich, 1520 kommt aus Steyr die erste schriftliche Kunde von religiösen Neuerungen. Der Barfüßer, ist ein Orden, Patricius, wurde von der Stadt zu Fastenpredigten berufen und geriet dort mit den Dominikanern, die eher theologisch konservativ waren, in Konflikt. Als der dann abberufen wurde, führte das zu Erregung und Protest in der Stadt. Der ehemalige oberösterreichische Landeshauptmann Wolfgang Jörger sandte seinen Sohn 1522, seinen Sohn Christoph, in Begleitung zum Studium nach Sachsen. Der Christoph und sein Begleiter schworen sich, dass sie dem Glauben treu bleiben würden, dem katholischen. Das hielt allerdings nicht sehr lang und er wandte sich der Reformation zu. Als dann sein Vater 1524 starb, musste er zurück nach Österreich und bat dann Luther höchstpersönlich um einen Prediger für die Schlosskirche Tollet in Grieskirchen. Auch in Oberösterreich breitete sich der evangelische Glaube rasch aus. Ein früher Märtyrer auf evangelischer Seite wäre hier der Priester Leonhard Kaiser. Der hatte an sich Landesverbot schon erhalten, kam dann zu einem Familienbesuch und wurde erwischt, gefangen gesetzt und dann am Innufer bei Scherding 1527 umgebracht. Auch Oberösterreich wandte sich in weiterer Folge der Reformation mehrheitlich zu. Salzburg. Zwei Söhne des Auseer Hallamtsverwesers, also hier geht es um die Salzgewinnung, ein Johann-Evangelist Herzheimer, der sandte zwei Söhne eben zum Studium nach Wittenberg. Und als der Vater sie dort in Wittenberg 1518-19 besuchte, erwähnte er Luther sehr, sehr wohlwollend. Der spätere dann Generalvikar der sächsischen oder der frühere Generalvikar der sächsischen Reformkongregation der Augustiner Eremiten, Johann von Staupitz, der Luthers Vorgesetzter und Beichtvater war, Seelsorger, der zog sich Ende 1520 nach Salzburg zurück und wurde dort dann, trat bei den Augustiner Eremiten aus und wurde 1522 zum Abt der Benediktiner Abtei St. Peter gewählt. Und er hatte bis zu seinem Tod 1524 Luther immer gefördert. In Salzburg kam die Abneigung gegen den katholischen Landesherren der reformatorischen Bewegung zugute. 1522 forderte in der Stadt Salzburg die Bürgerschaft, dass ihnen nicht länger verwehrt bliebe oder dass sie eben nicht am Lesen lutherischer Schriften gehindert werden sollten. Auch im Bereich des Erzbistums breitete sich die Reformation zunehmend aus. Hier waren es vor allem Handwerker, die ihren Beruf bei Meistern in Deutschland erlernten, dort mit dem evangelischen Glauben in Berührung kamen und ihn dann zurückbrachten. Auch österreichische Knappen, also hier gehen wir wieder in diese Bergwerkssituation hinein, die in Sachsen quasi Entwicklungshilfe im Bereich Bergbau leisteten, kehrten als Anhänger des evangelischen Glaubens in die Bergtäler des Landes Salzburg zurück. Und es waren viele Bauern, die aus jedem Gau ins Ausland auf Arbeitssuche zogen, dort den evangelischen Glauben kennenlernten und ihn in ihre Heimat zurückbrachten. Tirol noch kurz. Luther selbst zog 1511 auf der Rückreise von Rom über den Brenner. Es wandte sich dann schon früh der Ritter Martin Baumgartner in Kufstein der Reformation zu und stellte dann evangelische Predikanten Prediger an, obwohl er auf Widerstand stieß von Ferdinand, dem Bruder Karl des V. Aus dem Inn- und Zillertal hörte man vom Auftreten evangelischer Predikanten, allerdings war ihnen meist nur eine kurze Wirksamkeit beschieden. Der ehemalige Dominikaner Johann Strauß predigte 1521 im Hall im reformatorischen Sinne und war vorher schon in Schwatz gewesen. Seine Predigten waren von einem solchen Erfolg gekrönt, dass die Kirchen in Hall manchmal den Ansturm der Massen nicht mehr zu fassen vermochten und die Predigten ins Freie verlegt werden mussten. Das würden wir uns auch heute wünschen. Als dann der Bischof ihn vorlud, er nicht kam, wurde er schließlich aus der Stadt vertrieben. In Tirol, und das hat wahrscheinlich auch der Ausbreitung des Täufertums dort geholfen, haben wir insgesamt ein sehr stark antiklerikales Milieu. Man könnte jetzt weitere Orte hier anschauen. Es sind wieder in Tirol vor allem auch die Bergknappen gewesen, die sich der Reformation stark zugewandt hatten, die aber wirtschaftlich gesehen für die Entwicklung des Landes von großer Bedeutung waren. Vorarlberg, von hier kamen auch schon früh Studenten nach Wittenberg, um dort zu studieren. 1524 galt die Mehrheit der Bevölkerung von Bludenz schon als lutherisch. Das ist also recht früh. Allerdings gingen ähnlich wie in Tirol die Behörden dann recht stark durch gegen die Reformation vor, so dass sich das dann recht bald im Westen unseres Landes erledigte. Ein zusammenfassendes Zwischenfazit. Welche Aspekte förderten die Reformation? Ich habe schon gesagt, diese religiöse Grundstimmung zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Der Mensch wird getrieben von einer Suche nach Heil. Dann zweitens die Verbreitung von Schriften und Flugschriften. Aufgrund der Erfindung der Druckerpresse verhalfen der neuen Lehre im österreichischen Bereich rasch zu einer Verbreitung. Und eben mit Ausnahme von Tirol wandte sich im gesamten Österreich der Adel mit großer Mehrheit dem neuen Glauben zu. Stellvertretend seien hier die Geschlechter eben der Jörger aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Starhemberger erwähnt. Türkenfrage ein weiteres. Es kam dann aber auch zu einer Gegenreformation, Hier müsste man sich die Situation in jedem einzelnen Land anschauen. Aber in zahlreichen Orten Österreichs wurden die Leute vor die Entscheidung gestellt, entweder sie kehren zurück in den Schoß der Mutterkirche oder sie haben einige Wochen, um das Land zu verlassen. In der kleinen Stadt Waidhofen an der Ips standen im Jahr 1600 160 Häuser leer. 8 Jahre später waren es schon 200 Häuser, die leer standen. Die Salzburger wurden oft im Herbst, Oktober, November informiert, dass sie emigrieren, dass sie sich entscheiden müssen, entweder wieder katholisch zu werden oder nicht, hatten dann 2 Wochen Zeit zu entscheiden, was sie wollten. Und wenn sie emigrieren wollten, mussten sie binnen dieser 2 Wochen ihr Heim verkaufen. Da Teile Bayerns zur Erzstift Salzburg gehörten, erlaubten die ihnen nicht die Durchreise und sie mussten den Umweg durch Tirol machen, um in deutsche Lande zu ziehen. Gerade bei den Salzburgern haben wir dann auch mehrfach die Situation, dass die Eltern ihre Kinder zurücklassen mussten und in katholische Familien übergehen mussten. Insgesamt sind es nach neueren Forschungen zwischen 100 bis 200.000 inklusive Kindern, die um ihres Glaubens willen Österreich verlassen haben und damit eben bis zu 10% unserer damaligen Bevölkerung. Was sind nun die inhaltlichen Kernpunkte der Reformation, die, denke ich, genauso auch für die Freikirchen bis heute gelten? Der Mensch wird eben nicht durch die Anhäufung religiöser Leistungen vor Gott gerecht, sondern allein durch den Glauben an das Werk Jesu Christi. Gnade und Heil sind Geschenk Christi. Damit wurde aber die spätmittelalterliche religiöse Leistungsgesellschaft obsolet. Seelenmessen, Messstiftungen, Ablässe, das Fegefeuer waren hinfällig. Und eben überflüssig wurden auch alle im Verlauf des Mittelalters entstandenen Zwischeninstanzen zwischen Mensch und Gott, heiligen Reliquienverehrung sowie Bilderverehrung und Wallfahrten. Die Rolle der Kirche und ihrer Vertreter wurde in Frage gestellt. Ein allgemeines Priestertum aller Gläubigen wurde vertreten. Ein eigener geistlich geweihter Priesterstand, wie ihn die katholische Kirche vertrat, wurde geleugnet. Es bedurfte keines Priesters mehr, um einen wirklichen Gottesdienst zu feiern. Auch der Wahrheitsanspruch der einer kirchlichen Tradition wurde nicht nur in Frage gestellt, sondern abgelehnt. Die Kirche war damit nicht länger eine Heilsinstitution, der allein die Vermittlung und Ausschließung vom Heil zustand. Die Messe als Opfer und sich daraus ergebend die Lehre von der Transsubstantiation wurde abgelehnt. Und gerade jetzt im freikirchlichen Bereich wurde die reformierte Position im Abendmahlsverständnis übernommen. Luther hat da noch irgend so ein Zwischenmodell entwickelt, was ich bis heute nicht wirklich verstanden habe. Die Heilige Schrift ist einzige Richtschnur für Lehre und Leben der Kirche. Wer sich mehr vertiefen möchte, auch in die österreichische Kirchengeschichte, was ich euch wirklich empfehlen kann, ist diese Geschichte des Christentums in Österreich. Das ist das Standardwerk zur österreichischen Kirchengeschichte. Das Buch ist an sich vergriffen. Ich hatte letztes Jahr die letzten 80 Exemplare aufgekauft, weil ich dieses Jahr viele Vorträge zum Thema Reformation hatte. Ich habe noch 15 Exemplare insgesamt, habe also 10 mit. Wen das interessiert, das hat ursprünglich 50 Euro gekostet für 20 Euro. Das Buch über Martin Luther ist ein wunderschöner Bildband, gleichzeitig aber auch theologisch, historisch werden die Kernpunkte des Lebens Luthers als auch der Theologie Luthers dargestellt. Wegen Überbestand auf 20 Euro von 30 reduziert, ist auch ein sehr schönes Geschenk. Johannes Calvin ist eine Biografie, denke ich, die eben Calvin von einer Seite zeigt, wie wir ihn nicht kennen, von meinem Appeldorner Professor, der Calvin-Spezialist ist. Geschrieben, ist eine Restauflage, auch für 10 Euro. Und wer sich mit der neueren Geschichte der evangelikalen Bewegung beschäftigen will, das ist meine Doktorarbeit, wo ich versucht habe, eben die Geschichte der Evangelikalen vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg zusammenzufassen. Herzlichen Dank.